Am 19.09. findet die nächste DG-Mikro-Veranstaltung statt. Und zwar, es ist der Tag der Mikroskope, an dem Thomas Lang und ich uns über Ergonomie unterhalten. Effektiv arbeite ich ja primär auf der 12-Uhr-Position unter Mikroskop, eher auf der 9-Uhr-Position unter Mikroskop. Und wir wollen so ein bisschen unsere ergonomischen Konzepte austauschen. Der Ort der Veranstaltung ist das Schloss Schellenberg in Essen, quasi Thomas Langs Praxis. Und ich freue mich, euch alle da zu sehen. Für DG-Mikro-Mitglieder ist es kostenlos und jeder kann es jederzeit werden. Und jetzt erstmal viel Spaß im Podcast, weil wir reden auch über Ergonomie und viele andere Kleinigkeiten.
So, herzlich willkommen im Podcast. Thomas, es ist eine Freude, dass du wieder hier bist.
Ja, hallo lieber Georg, das ist mir auch eine Freude. Also ist schon lange her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben.
Ich höre immer fleißig deine Podcasts und was ich besonders spannend finde, ist ja eher, dass du ja aufgrund deiner 125. Podcast-Folge ein weiteres Endo-Schwergewicht zu dem Podcasten gebracht hast.
Ja, das ist wahr. Schade, dass du nicht mit dabei warst. Wir hatten ja im Mai traditionell wieder unser Jubiläumsevent und da war mein Gast der Hans-Willy Herrmann aus Bad Kreuznach, der viele, viele Jahre oder Jahrzehnte sich mit der Endodontie beschäftigt hat. Und mir ging es bei dem Event, ja, eigentlich war das ja bei dem Event davor auch schon so, darum, dass man junge Leute inspiriert, was man so auf die Beine stellen kann und was halt so alte Hasen in einem Fachbereich dann so zu erzählen haben. Und das Besondere da war, dass ich das Interview eher so geführt habe, wie ist es dazu gekommen, dass er Endodontie gemacht hat oder sich spezialisiert hat. Und witzigerweise waren wir beide dann irgendwo im gleichen Boot und haben dann erzählt darüber, was uns inspiriert hat, auf diesen Weg zu gehen. Und das fand ich eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Und dir geht's bestimmt auch so. Manchmal sind das ganz, ganz kleine Momente, ja, die man aufschnappt irgendwo von irgendeinem Hochschullehrer in der ersten Stelle, wo man dann quasi anfängt, in der zweiten Stelle, wo man dann gewesen ist, wo man in der ersten Stelle nicht so glücklich war, die einen dann immer so auf den rechten Pfad drücken. Und das Interessante ist, ich habe dir das ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich lese jetzt hier so ein Buch von Raymond Hull, Alles ist erreichbar, und kann man wirklich allen jungen Menschen empfehlen, da mal reinzuschauen. Eine sehr spannende Technik, wie man es wirklich schafft, alles, was man sich vorgenommen hat, im Leben zu erreichen. Und die funktioniert hundertprozentig, diese Technik. Das ist echt krass.
Aber jetzt mal dumme Frage, was nimmst du dir denn noch für dein Leben vor?
Das ist hier drin auch beschrieben. Eine der wichtigsten Dinge ist, dass man das, was man erreichen will, nicht nur für sich behält.
Ah, okay.
Das ist ein Schlüssel dafür, dass man das überhaupt schafft, das zu erreichen.
Interessant.
Das ist, oder sagen wir mal so, relativ lange für sich behält. Irgendwann ist es ja so, dass du ja, um die Idee wirksam werden zu lassen, brauchst du halt Follower, die dir helfen, dass diese Idee sich materialisiert, also Realität wird. Und dann begeistern Ideen natürlich schon andere, dem damit beizutragen. Aber die längste Zeit ist das so, dass das dein Geheimnis ist. Aber das Wesentliche ist, dass man diese Ziele haben sollte. Und da fängt es ja auch schon an. Die meisten Leute tun sich relativ schwer dabei, das für sich zu definieren. Und das ist halt einer der wichtigsten Dinge, dass man sich halt hinsetzt und sagt, was möchte ich eigentlich erreichen? Und das ist ja jetzt so, eigentlich, wenn man das Buch dann verstanden hat, und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es jetzt erst lese, wo ich schon so in meinem letzten Lebensdrittel bin, wo ich ja die Dinge eher vorbereite für die nachkommende Generation und nicht mehr das alles mache für mich, dass unterbewusst ich das so gemacht habe, wie das da beschrieben ist. Aber nicht so krass. Also ich glaube, hätte ich das so krass gemacht wie in dem Buch, dann wäre das noch viel ganz anders gelaufen. Und das erstmal für sich herauszufinden, auch für diesen langen Horizont, das fehlt vielen jungen Menschen, dass die halt ihre Ziele dann doch zu niedrig ansetzen. Und das muss nicht unbedingt materielle Sachen sein. Ja, also das wird da auch ganz explizit gesagt. Also es geht auch darum, dass es 10 insgesamt sein sollen. Und die muss man wirklich aufschreiben. Und da gibt es dann Techniken, wie man die im Fokus behält. Und Da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten, weil wir wollten uns ja heute über was anderes.
Ja, genau.
Ich meine, aber sowas könnte auf der Liste stehen. Wenn man jetzt junger Zahnarzt ist und ich glaube, jeder junge Kollege hat großen Respekt vor der operativen Zahnmedizin. Also wenn man anfängt, in der Propedeutik am Phantomkopf zu schleifen, wenn man anfängt, in der Klinik seine erste MOD-Composite-Füllung zu legen und sich dann denkt, ach du Scheiße, ich habe ja jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt Kofferdamm zu legen. Ja? Wie kann, also ich werde nie ein Zahnarzt werden, das war quasi so bei mir, der das in 10 Minuten hinkriegt. Ja? Und da sieht man mal, ja, bei dir und bei mir, wie lange dauert das Kofferdammlegen? Ja, sicherlich keine 10 Minuten mehr.
Nee, 10 Minuten auf jeden Fall nicht. Also tatsächlich finde ich das ja spannend, dass man denn irgendwann so eine komische Routine entwickelt und einen Blick einfach dafür, dass man sich Koffer an einem anguckt und dann fast schon den Abstand drin hat, weil der doch anatomisch relativ gleich ist, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und auch, dass man dann auch relativ schnell weiß, welche Klammer das eigentlich ist. Und auch relativ schnell sieht, ich bin ja manchmal an dem Punkt, dass ich dann gerne nochmal so ein bisschen improvisiere, zu sagen, nee, das toleriere ich noch und das toleriere ich gar nicht. Da fange ich jetzt wirklich komplett von vorne an. Und das finde ich schon spannend, dass das, ja, und es geht ja weiter mit das Legen einer Matrize. Wenn du denn schon seit Jahren das gleiche Matrizensystem nimmst, dann weißt du einfach, dass, und das finde ich auch sehr spannend, deshalb empfehle ich es auch jedem, Fotos zu machen von seinen Fällen. Denn wenn ich mir jetzt Fälle angucke, die ich vor, jetzt kann ich ja fast schon sagen, 10 Jahren gemacht habe, und dann auch, es ist ja schwierig für mich, die Recalls zu bekommen, aber manchmal flattern die einen doch magischerweise zu. Und dass man dann auch den Fall nochmal neu beurteilt und dann anders kritisch aussieht. Und das Lustige ist, weil du von Zielen gehst, der Fall, an den ich gerade denke, der wird ja anscheinend im nächsten Pathways of the Pulp mit drin sein. Ja, denn über.
Hast du ein Bein gesteuert?
Ja, anscheinend ist das, ich glaube, das ist Pathway of Pulps, wo Tilda Maschke Schrei-Dings und irgendwie habe ich den mal vor Jahren gemacht und der hat irgendwie dem anderen Co-Autor auch gefallen und dann habe ich mich deshalb ja bloß um den Recall gekümmert.
Ja, sehr schön.
Und das ist natürlich schön, wobei ich aber froh sein muss, dass das relativ kleine Bilder alles sind. Denn wenn ich die in groß ziehe, sehe ich die Fehler.
Ja, klar. Ja. Aber das ist ja der Grund, weswegen man dokumentiert. Ja. Und das Schöne ist, wenn du irgendwann mal anfängst, alles auf Video aufzunehmen, wo ich dich sehr zu ermutigen kann, dann siehst du ja auch noch nicht nur die Fehler im Einzelbild, sondern auch im Flow und kannst dann dein jetziges Selbst beurteilen mit dem, wie du das früher gemacht hast. Und jetzt mal ganz unter uns, wäre das nicht schön, wenn du dir Videos angucken könntest von Endos, wie du sie vor 10 Jahren gemacht hast?
Ich sag mal so, bei manchen Fällen stimme ich dir vollkommen zu, denn gerade, sag mal so, ich habe ja jetzt auch eine Evolution an DVTs mitgemacht in den letzten Jahren. Ich weiß, kann dir jetzt nicht sagen, ich glaube, ich habe 2014 mit DVTs angefangen. Das eine war ja eins, wo ich jetzt sagen würde, die Qualität ist grauenvoll. Und man sieht dann auch tatsächlich jetzt in neueren DVTs mehr. Und das ist natürlich spannend, dass ich dann auch jetzt auch schon zweimal den Fall hatte, dass ich gesehen habe, dass das irgendwie ein Misserfolg war und ich schon vermutet hat, dass da vielleicht irgendwas ist, aber das noch auch die damaligen DVT nicht genau erkennen konnte, wo bohre ich am besten. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, dann in dem Fall do no harm, stoppen wir das hier und gucken uns das an. Und da hatte ich jetzt einen Eckzahn, der zweiten Kanal hat, den ich schon damals vermutet hatte und den man sehr gut Morita-DVT erkennen kann. Gerade bei, wenn man dann sieht, vor 10 Jahren ein Fall, das ist auch immer die Frage, ich meine, ich habe mich ja selber auch in meinem, also man will es ja immer nicht wahrhaben, aber in der Handfertigkeit hat man sich da doch deutlich verbessert.
Ja, klar.
Und dementsprechend würde ich das als spannende Challenge sehen, aber die Patientin war noch nicht so weit, dass ihr Leidensdruck irgendwie so war, dass sie das behandeln wollt.
Aber das kommt, weil du hast ja jetzt etwas entdeckt, die Patientin ist darüber informiert und die weiß, dass sie keine WSR durchführen lassen darf, wo auch immer sie hingeht, wenn sie mal Beschwerden hat. Und deshalb wird sie halt dann darauf bestehen, dass jemand den zweiten Kanal behandelt und zur Not kommt sie zu dir zurück, selbst wenn sie irgendwo anders auf der Welt lebt. Aber das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man schon als junger Kollege, als junger Zahnarzt merkt, dass Ergonomie ein großer Schlüssel ist zu Erfolg in Anführungsstrichen, aber auch zu dem, dass man überhaupt die Zahnmedizin als Beruf lebenslang ohne irgendwelche körperlichen Einschränkungen durchführen kann. Das ist so, also als ich junger Student war oder Zahnarzt, war das so, da wurde gesagt, die Zahnärzte haben eine sehr geringe Lebenserwartung, die gehen meistens früher in Rente. Und ein Großteil der Kollegen musste das tun, früher in Rente gehen, weil die halt so körperliche Gebrechen hatten.
War das noch die Zeit, wo im Stehen behandelt wurde?
Nein, da wurde nicht im Stehen behandelt, aber das ist so, dass die, also wenn du dir das anguckst, Anfang der 90er, war das, also war Lupenbrille Standard. Es war so, dass du, also wenn du dir anguckst, wie die Stühle, die typischen Stühle, auf denen man behandelt hat, ausgesehen haben, auf denen man gesessen hat, da gab es ja null Möglichkeiten der Abstützung. Mhm. Ja, das waren alles Dinge, die gab es vielleicht in Einzelanfertigungen, aber so der Dentalmarkt gab das eigentlich nicht her zu der Zeit. Und die Operationsmikroskope, ja, also Anfang der 90er Jahre, da konntest du Kurse machen in San Diego zum OP-Mikroskop und da hast du auch was über Ergonomie gelernt. Aber haben wir uns nichts vor, also das ist ja, da müssen wir gar nicht über Promille reden, das war also unter Promille, ja, Kollegen, die davon überhaupt was gehört haben. Also in Zeiten, wo es kein Internet gab, ja, und keine richtigen Bücher, Aufzeichnungen, ging ja so etwas nur über eine Mund-zu-Mund-Propaganda oder weil du das in einer Zeitschrift, einen Artikel von dem Kollegen gelesen hast, der sich damit beschäftigt hat. Ja, und entsprechend schwierig war das, da so seinen Weg zu finden. Also wir beide haben den ja gefunden. Na gut, du bist ja schon Generation Zahnarzt, der mit Handy und Internet studiert hat.
Ja, mit Internet. Das Handy-Internet war noch nicht so weit, als ich studiert habe. Also es ist nicht so, das war eher die Ausnahme, wenn man mobile Daten auf seinem Handy hatte.
Ja.
Und nur zum Vergleich, als ich studiert habe, da wurde es gerade WhatsApp rausgekommen. Das war noch nicht. Mhm. Und da war auch der große Kritik an WhatsApp, man muss es sich mal vorstellen, man muss ja ständig online sein. Das aber hat ja eine ständige Internetverbindung gebraucht, damit das gut funktioniert. Und da gab es ja noch kryptische Programme, die das probiert haben, kreativ zu umgehen. Aber nee, also ich muss sagen, diese ganze App-Sache kam erst deutlich später. Also nicht super später, aber das iPhone, das vergisst man ja immer. Das ist, glaube ich, ja auch erst, als ich meine, als alter Nokianer, fand ich ja das erste iPhone, das war ja richtig schlecht eigentlich.
Nein, das war damals schon sehr revolutionär. Ich hatte mir eins aus den USA importiert tatsächlich, was durch so eine illegale Chipkarte dann auch in Deutschland funktionierte. Das war schon sehr revolutionär, weil das mit dem Multitouch und diesem großen Monitor zu haben.
Das waren die einzigen Sachen, die neu waren. Der Rest von der Usability war das absolute Katastrophe.
Nein, war es nicht.
E-Mail-Anhänge angeht.
E-Mails.
Ja, E-Mail-Anhänge ging nur zu einer gewissen Größe.
Ja, klar.
Du hattest viele Sachen, die Standard waren ab Werk in einem Handy. Also ich rede jetzt hier von den High-End-Nokia-Handys, ja. Mit denen konntest du ab Werk Voice-over-IP-Einstellungen hattest du drin. Du hattest ab Werk eine Navigation drin, weltweit kostenlos. Also das war, Nokia war mit Ovi ein Wettbewerber von Google Maps am Anfang. Das wissen alle gar nicht mehr, ja.
Das stimmt.
Nokia hat als erstes sowas wie ein Spotify gestartet. Ja, das war bloß an bestimmte Geräte gebunden und ich habe es natürlich geschafft, dann auf mein Gerät zu übertragen und ja, aber das ist, sind viele Sachen, da kann man sich lange streiten. Am Ende war das leider, ist leider unser großer europäischer Player, wurde durch Missmanagement, ich würde fast sagen absichtlich, weggedrückt. Denn das letzte große Nokia-Projekt war ja, dass sie ihre Handys komplett auf Open Source gestellt haben und ich glaube, das sollte verhindert werden.
Die Anekdote muss ich noch erzählen. Ich hatte ja dann das iPhone Ende 2007 oder so und ich hatte eine Patientin, die in Düsseldorf für Nokia gearbeitet hat, im Management. Und da wurde ja wirklich viel R&D gemacht in Düsseldorf. Und das Werk war ja dann, wo produziert wurde, war in Bochum. Und der habe ich das dann quasi gezeigt und die hat dann quasi so ein bisschen die Nase gerümpft, hat dann ihr irgendwie so zum Falten und mit Tastatur und so weiter, hatte sie so immer das Neueste. Und das hat keine 2 Jahre gedauert. Da kam sie selber mit dem iPhone. Und 3 Jahre später hat sie die Firma verlassen, hat gesagt, das geht hier alles unter.
Ja, die waren da ein bisschen langsam. Ich denke mal, hätten die auf Android gesetzt, wären die heute noch da.
Aber die wurden von Microsoft gekauft, soweit ich weiß.
Ja, die wurden dann von, die haben einen Microsoft Manager halt übernommen und dann auch hat er auf Windows Mobile gesetzt.
Genau. Ja, die haben sich ja da auch verbrannt.
Ja. Und das war tatsächlich sehr schade. Und man erinnert sich noch an Bochum, dann wurde es geschlossen und dann wollten die Leute alle Microsoft boykottieren, wo ich dachte, ihr boykottiert den letzten europäischen Hersteller für chinesische. Ja, ob das so eine gute Idee ist, langfristig, wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber ja, du hast recht, um darauf zurückzukommen. Ich bin die Generation von Zahnärzten, die mit einer Art Social Media wie Wurzelspitze aufgewachsen ist. Und dadurch gab es schon eine sehr, sehr gute Informationsquelle. Dann hat es ja auch begonnen mit Social Media Dentistry wie Style Italiano und auf Facebook bestimmte Gruppen. Und davon habe ich tatsächlich extrem profitiert. Aber ich würde ja trotzdem sagen, gerade was, wenn man Ergonomie sich anschaut, hat man ja als junger Zahnarzt wirklich keine Ahnung und ist ja quasi den ergonomischen Grundsätzen der Vorgängergeneration ausgeliefert. Denn du kannst ja nicht sagen, wenn ich jetzt hier ein Bewerbungsgespräch habe, ich will jetzt einen Brumaber-Workflow mit dem und abgestützt haben. Da zeigt dir die normale Praxis einen Vogel.
Absolut. Das ist so. Und ich glaube, das Problem, wie siehst du das? Dadurch, dass es ja immer größere Praxen gibt und so Versorgungszentren, ich habe den Eindruck, die kaufen halt gerne halt massenhaft eher günstigere Einheiten ein, weil sie dann einen guten Preis bekommen. Und da spielt Ergonomie eine untergeordnete Rolle.
Ich kann es dir schlecht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß bloß, ich hatte mal ein Angebot, bei einem zu arbeiten. Und die meinten, ich kann mir das Zimmer komplett einrichten, wie ich will, nur die Einheit ist fix. Und es war dann einfach so ein Deal, das waren, glaube ich, Anker-Einheiten, dass sie dann 30 gleich gekauft haben. Und dementsprechend hast du dann eine ganz andere, wie soll ich sagen, Verhandlungsposition auch. Und ja, und tatsächlich was Individuelles, wie ich es ja quasi habe, ist dann gar nicht so einfach möglich. Obwohl, ich würde sagen, wenn manche clever wären, aber das ist, glaube ich, da ist man da zu sehr BWLer und verlässt sich dann zu sehr auf beratende Zahnärzte, die sagen, nee, die Einheit ist gut und die funktioniert. Oder vielleicht Experten aus der Depotwelt, die ja an sich auch gute Erfahrungen mit einzelnen Sachen gemacht haben. Ich könnte mir höchstens noch sagen, dass natürlich manche dann sagen, nee, wir wollen dänische Einheiten haben, die so ein bisschen mehr auf Ergonomie setzen, wie die XO oder von Heka, durch das Peitschensystem oder dass die dann die Vorteile nehmen, dass man auch alleine leichter dran behandeln kann. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch mal Überlegungen gibt. Aber jetzt irgendwie, im Prinzip ist es ja so, durch dich oder andersrum, hätte ich dich nicht kennengelernt, deinem Workflow, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie eine dänische Einheit in meiner Praxis. Weil ich dachte, das wäre das Ergonomischste, was es gibt. Aber alleine nur zu sehen, dass es diesen Mikrochirurgie-Ring gibt, dann weißt du einfach sofort intuitiv, wenn du das siehst eigentlich, ja, das ist eigentlich das.
Das ist das Ding.
Das ist das Ding, ja. Also ich meine, Armlehnen sind das eine, aber der Mikrochirurgie-Ring ist tatsächlich das absolut Beste. Und das ist immer die Hauptfrage, die ich bekomme, kann ich den an meine bestehende Einheit dranbauen? Ja. Und die Antwort ist mal nein, leider. Aufgrund von Hebelgesetzen. Aber das ist wirklich ganz klar. Und ich finde es ja dann auch sehr spannend, dass man dann mit diesem extra Arm, dass man dann an den Ring auch noch was anbauen kann, um dann da vielleicht mehr zu machen. Aber gibt es eigentlich ein Update von deiner Seite zu dem Arm? Du hast den ja quasi mit Brumaber so mitentwickelt. Habt ihr das sehr gut integrieren können bei euch?
Ja, also wir haben das tatsächlich so integriert, dass der eine Rolle spielt, wenn ich ohne Kofferdamm arbeite. Da ist der ein fester Bestandteil unseres Workflows und das schätze ich sehr, weil man sich dann eine Situation schaffen kann, wo man durch kleine Ansagen dem Patienten sagen kann, den Kopf einen Zentimeter nach rechts, einen Zentimeter nach links, wenn der Sauger quasi fest in der Wange hängt, ja, dass man dann den Abstand von dem Sauger zum Zahn, der Sauger läuft ja dann die ganze Zeit, auch einfach ja, durch Ansagen definieren kann und dass ich mich an dem Sauger abstützen kann. Also das ist halt wirklich ein Benefit, weil das ja eine Einheit ist mit dem Ring und das kannst du ja sonst nicht. Also wenn du anfängst, dich an dem Sauger, den die Mitarbeiterin in der Hand hat, ja, die hat ja sowieso schon ohne Ende Muskelarbeit, Wenn du dann anfängst, das als Abstützung zu nehmen, das geht ja gar nicht. So viel Muskelkraft hat sie ja gar nicht. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich schön. Was ich auch immer sehr schätze, ist, dass dadurch, dass das ja ein Fixum ist, der Sauger ist ja dann, hält die Wange ab, ist neben dem Zahn, den ich aufbauen möchte, kann ich über diesen Schieber an dem Sauger den Luftstrom so regulieren, dass er gerade eben so ist, dass der seinen Zweck erfüllt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Edgel komme, dann wird das ein bisschen reduziert. Wenn ich das absprühe, wird es wieder ein bisschen aufgemacht, sodass man das absprühen kann. Wenn ich mit dem Bonding kommen will, wird es nochmal weiter reduziert, sodass das Dentin nicht total trocken wird und auch, dass der Wind, den ich das Bonding einzieht. Aber wenn jetzt zum Beispiel kleine Blutungspunkte an der Gingiva sind, ja, dann gibt es ja eine bestimmte Menge an Wind, den der große Sauger erzeugt, die gerade eben so ist, du kennst es, wenn du es unter dem Mikroskop dir anguckst, dass das Blut trocknet und nicht zu einem Tropfen wird.
Ja, ich sag mal so, ich habe mittlerweile immer weniger Erfahrung, an ohne Kofferdamm zu arbeiten.
Ja, klar, das ist auch so. Also deshalb ist der Arm jetzt in meiner Praxis selten, aber da typisch im Einsatz. Wenn du jetzt eine Situation hast, wo ich jetzt auch mit dieser Langmatrizentechnik das auskoffer mit dem Zement, ja, mit dem provisorischen Zement, mit dem Tempit, dann spielt das da auch eine große Rolle. Ja, da habe ich ja typischerweise nicht den Kofferdamm liegen, weil ich mir halt an einer Stelle, wenn es halt weit subgingival ist oder wenn da eine Fraktur ist, die bis zum Knochen geht, also diese ganzen Traumafälle, ja, kannst du halt keinen Kofferdamm legen, wenn halt einfach eine Zahnscherbe dir bis zum Knochen da irgendwo abgebrochen ist. Da geht das ja nur mit diesen Techniken. Und da funktioniert das sehr gut.
Ich habe da tatsächlich eine Technikidee, die quasi eine modifizierte Form ist, die auch dann dazu kommt mit den Blutpunkten. Und zwar, ich habe mal vor Urzeiten von einem Markus Lennart, der für Ivoclar viel im direkten Kompositbereich referiert hat, in der Schweiz ist der Zahnarzt mittlerweile, der hat auch mal bei dem in R&D gearbeitet, glaube ich. Und der hat so eine Technik gezeigt, wie er denn ohne Kofferdamm ganzen Zahnkrone wieder aufbaut von einem kaputten Zahn. Und er hat dann quasi immer einen relativ einfachen Heidemann-Spatel genommen und dann halt dort an dem Teil die Gingiva komprimiert, sodass es dann keine Blutung kommt, da das Bonding, dann ist aufgebaut, dann ist er immer einmal drumherum gegangen um den Zahn.
Ja.
Und diese Technik...
Quasi wie eine Matrize an der Stelle zu der Zeit.
Ja, so eine Art Matrize, aber eher so dadurch, dass er ohne Kofferdamm arbeitet, hat er so ein bisschen Druck, kann auch dann die Gingiva retrahieren, hat einen besseren Zugang, kann dann dort ein bisschen pusten, bonden und relativ störungsfrei das Ganze machen. Ich habe das mir zufällig ein bisschen anders gemacht. Ich habe ja bei meiner Praxis mir bewusst breite Heidemann-Spatel gekauft, die sehr günstig sind, die eher so dazu sind zum Kaputtmachen, nicht direkt, aber dass ich da direkt drauf Sand strahlen kann. Und für diese tief frakturierten Sachen habe ich jetzt Folgendes gemacht, dass ich trotzdem normal den Kofferdamm lege, aber dann diesen Heidemann genau in diesen PA-Spalt appliziere und dann so anguliere, dann muss natürlich dann meine ZFA den irgendwann halten, dass ich dort dann sequenziell das aufbaue, dass ich dann da erst einen Sandstrahler reingehe, das reinige, dann bonde. Und die Technik könnte man genauso gut auch ohne Kofferdamm machen wahrscheinlich. Bloß dadurch, dass da so ein bisschen Kofferdamm...
Was machst du mit Kofferdamm?
Kofferdamm,
dann? Ja. Und dann aber mit einer Technik, wo du dann das Septum rausschneidest?
Nee, das ist ganz normal gelocht sind die Kofferdamm, sodass die Papilla immer noch abgedeckt ist. Dass ich bloß dann diesen... Manchmal sind die Frakturen ja sehr weit palatinal. Also die können natürlich auch bukal sein. Ja, aber dass ich dadurch das dann nach und nach abdecke. Und da freut sich meine Mon immer gar nicht drauf, weil das dann sehr schwierig ist für sie, das zu halten. Und meine Idee ist ja, ob man nicht den Arm dafür einsetzen kann.
Ja.
Dass man da
macht total Sinn, klar.
Ein normales Instrument reinmacht. Und man könnte ja dann auch noch den Heidemann so ein bisschen anschleifen, damit er eine leichte Rundung hat.
Ja.
Das ist eher so. Und das Lustige ist, das reine Armkonstrukt findet bei uns auch irgendwie noch nicht die Anwendung, die ich gerne hätte. Aber der Ring, den haben wir dran gelassen, weil wir da teilweise den Sauger trotzdem reinhängen. Über so eine Schlaufe machen, dass er nicht runterfällt. Ja? Also, dass der Ring alleine bringt schon was. Und das hat mich zu der Idee gebracht, weil ich ja jetzt auch einen 3D-Drucker habe, ob man nicht noch irgendwas für den Ring konstruiert, das man einlegen kann, denn bestimmte Sachen macht. Und dann fange ich jetzt an, man könnte ja eine 3D-gedruckte Klammer drucken, die als Einwegsache ist, die auch so einfach eine Arretierung hat für so einen kleinen Sauger. Ja.
Ja.
Das muss ja keine typische Klammer sein, die was hält. Es soll ja eine zusätzliche Klammer sein, die dann bloß den Sauger hält an einer Stelle. Da muss man überlegen. Mhm. Und ich habe dann auch überlegt, dass man dann irgendwie auch so einen kleinen Clip konstruiert, den man bloß an den Rahmen macht, sodass es da auch so eine, nämlich, wir haben schon festgestellt, dass der bewegt sich gerne mal, der Schlauch. Und das will man verhindern. Und ja, dass man dann trotzdem diesen kleinen Anschlussring vom Brumaba braucht, dass man dann da irgendwie eine Sperre hat, damit der Schlauch sich nicht verbringt. Und ich warte ja auch immer noch auf deine Konstruktion mit dem, dass ich den Sauger direkt steuern kann über das Fußpedal. Und ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich überlegt habe, kann ich nicht irgendwie einen Servomotor bauen, der selber einfach diesen Knopf drückt, der sagt, nicht saugen und saugen, dass etwas rein und rausfährt, das irgendwie, ja, weil ich sag mal so, das wäre ja dann in dem Sinne das Einfachste. Nicht. Bei dir geht es ja darum, dass es eine Platine gibt und die muss da drin sein und das ist eine elektronische Steuerung. Und warum nicht einfach ein Servomotor, der sagt an oder aus?
Das ist viel komplizierter.
Ja. Der Servomotor ist komplizierter, oder?
Ja. Ach, ja, klar, und viel fehleranfälliger.
Ja, aber es geht ja bloß darum, A und B und.
Nein, das ist ja sehr viel simpler. Also, das ist ja einfach eine Sache, die. Du möchtest ja auch einen gewissen Nachlauf haben beim Sauger. Das heißt, wenn du den anmachst, dann möchtest du, wenn du das Signal jetzt saugen loslässt, dass er dann nicht sofort stoppt. Deshalb möchtest du auch einen gewissen Nachlauf haben. Nee, das ist viel einfacher, indem du in die Elektronik dann da einwirkst, ja. Und das Smarte ist ja, dass du das mit dem gleichen Pedal machst wie mit der Einheit.
Ja, das ist natürlich.
Dass du kein zusätzliches hast.
Das ist sehr charmante. Ich bin ja kurz davor.
Alles mit einem Pedal.
Ich habe ja letztens den Dennis Körer kennengelernt. Lustigerweise genau an dem Wochenende, wo ich nicht zu deiner 125. Sache ging.
Na, sowas aber auch. Deshalb wart ihr beide nicht da.
Ja. Und er hat ja auch etwas, das nennt er Endokolibri. Das ist dann irgendwie seine Endovac-Variante, die kennst du bestimmt. Und die funktioniert mit einem Atmos-Motor. Also ein Vakuummotor, der lustigerweise auch einen Fußanlasser hat, sodass ich wahrscheinlich Lust, damit ich den Endokolibri einsetzen, mir so diesen Motor hole, Absaugung hole. Und dann kann ich daran ein Fußpedal machen und vielleicht darüber das alles ein bisschen vereinfachen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, man muss nur aufpassen, dass man sich das halt nicht zu sehr vollstellt. Dann hat man halt, wenn man zu viele Pedale hat, ist dann auch.
Ich habe jetzt schon zu viele Pedale. Das ist komplett grauenvoll mit den Pedalen. Deshalb mag ich das FSAF auch so, weil dafür kann ich mein normales Pedal nehmen.
Ja, wenn du es an der Einheit hast.
Ja.
Oder du hast halt den Cordless-Motor, der hat oben den Knopf.
Ja, aber tatsächlich, also es klingt jetzt vielleicht doof, vielleicht wenn ich dann irgendwann mal den ausprobiere, den Cordless-Motor, sage ich dir, ist viel besser. Aber wenn man so eine Behandlungseinheit mit Peitschen hat, so wie wir sie haben, macht es überhaupt keinen Sinn, den Cordless-Motor zu haben. Ja?
Ist so.
Weil das ist viel einfacher. Also gerade wenn man so viele Motoransätze haben wie wir haben das Maximum, was möglich ist. Müsste ich natürlich jetzt ein rotes oder blaues Wingestick mal abmachen, bloß um SAF ranzumachen, würde mich das, glaube ich, nerven. Aber ich habe ja einen freien Ansatz, der nur darauf wartet.
Richtig. Du kannst das SAF-System ja auch am Schlumbo-Motor betreiben, im Übrigen.
Ja, die hatten ja früher auch einen richtigen offiziellen Ansatz und.
Da gab es auch die offizielle Peristaltikpumpe, gab es ja auch bei dem alten Schlumbo, das mit dem monochromen Bildschirm. Aber du kannst ja jetzt auch den Schlumbo-Motor auf die Umdrehungszahl stellen, weil da ist ja ein Mikromotor dran.
Ja, aber kriegt man den auf 5000? Mein letzter Stand war...
Ah, nee,
war,
du hast recht.
Mein
nee,
letzter
nicht.
Stand
ja,
war, dass der
Nein,
nur mit gutem Willen auf 2,5 geht. Aber
ja,
5000 würde da nicht gehen.
Ja, du hast recht. Das geht tatsächlich nicht. Ja. Oder sagen wir mal so, noch nicht. Weil, also es hat, der Gerald Schlumbo ist ja technisch sehr, sehr drin. Das hat einen Grund, weswegen der so einen langsam drehenden Mikromotor hat, weil er dann besonders genau messen kann, die Kräfte, die ankommen. Aber er weiß, dass es auch Nachteile hat. Und deshalb wäre 5000 wäre schon eine ganz gute, auch wegen anderer Dinge. Ich habe dir das ja gesagt, dass wir zum Karis exkavieren was machen wollen, ne?
Ja, das habt ihr ja im Podcast schon erwähnt. Das finde ich ein sehr spannendes Projekt.
Ja, ich werde vorschlagen, dass du da auch mit dazukommst, weil das muss ja irgendwie auch Multicenter gemacht werden. Und gerade bei dem Exkavieren und Pulpa Aperta vermeiden, ja, das ist ja auch dein Thema.
Ja, also ich sag mal, es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe immer Angst bei diesen Projekten, dass ich nicht so extrem viele Fälle beisteuern kann. Denn am Ende ist es so, dass ich schon noch, ich habe es jetzt mal grob überschlagen, ungefähr 25 Pulpotomien im Jahr mache.
Mhm.
Aber es gibt, da sind ja auch Traumafälle mit drin, wo die Pulpa von vornherein offen ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch nicht uninteressant. Aber die
beim Trepanieren möchtest du ja gerade schneller bohren, da wo die Pulpa ist. Mhm. Das wäre ja der eine Modus.
Ja.
Dass das Adaptiv immer dort, wenn dein Winkelstück die Geschwindigkeit dort erhöht, wo du sicherer die Pulpa triffst. Ja? Das ist ja das eine. Und der andere Modus ist der Exgravieren und Vitalerhalt, dass er aufhört zu drehen, wenn du die Pulpa eröffnen würdest.
Mhm.
Ja, das heißt, dass du peripher exgravierst mit hoher Geschwindigkeit, und wenn du aber der Pulpa oder dem Pulpa-Hörnchen nahe kommst, dass über die Impedanz das Gerät das merkt und dann auf die Geschwindigkeit reduziert oder sogar auf null, also stoppt.
Aber jetzt mal doof Frage, wir gehen jetzt davon aus, dass wir wahrscheinlich über einen Rosenbohrer exgravieren.
Ja.
Aber wird es denn eine Verbindung zwischen dem Rosentorer und dem Winkelstück geben, sodass da auch drüber gemessen werden kann?
Genau.
Ah, okay.
Der Rosenbohrer leitet das Signal vom Dentin ab.
Okay.
Deshalb brauchst du einen geschlossenen Kreis. Also du hast den Wangenclip drin und du brauchst einen Metallrosenbohrer. Ja? Und wenn du jetzt einen obliterierten Zahn hast, hast du ja deinen Mannsbohrer und möchtest dann nicht perforieren. Das heißt, wenn du dann zu weit zum Parodontalspalt gehst, dann misst das Gerät das ja auch und dann reduziert es die Geschwindigkeit, sodass du automatisch immer eher in der Mitte bleibst.
Okay, spannend.
Mhm. Das ist technisch machbar.
Ist auf jeden Fall eine Sache, die passt zu Schlumbub.
Ja, der hat da auch Spaß dran. Also das Patent ist ja jetzt eingereicht. Das haben wir beide geschrieben. Für beide Dinge. Und deshalb kann es da jetzt eigentlich losgehen. Ich habe das ja auch in Barcelona veröffentlicht. Und das ist ein Thema der Ergonomie, Georg. Weil wenn du entspannter an die Sache rangehen kannst, also wo verspannst du dich, also wo wirst du unergonomisch, wenn du halt versuchst, möglichst viel visuell zu arbeiten, also wenn du beim Exgravieren permanent darauf achten musst, wo könnte die Pulpa eröffnet werden und ich muss ja dann da fernbleiben. Ja, das ist ja anstrengend. Wenn das Gerät das aber in der Lage ist, selber zu messen, ja, dann hast du ja wieder eine Sache, wo du weniger Stress hast, wo du weniger Aufmerksamkeit brauchst, in Anführungsstrichen. Ja, oder wo ist es selbst in unserem Konzept mit dem Abstützring und so weiter, wo ist es halt total schwierig, wenn du in höchster Vergrößerung einer Obliteration folgst und immer peinlich darauf achten musst, dass du halt in der Mitte der Wurzel bleibst mit der Bohrung.
Mhm.
Ja, das ist halt dann da, wo man sich dann verkrampft, in Anführungsstrichen. Und wir retten uns dann mit exzellenter Ergonomie. Aber noch schöner wäre es, exzellent ergonomisch zu arbeiten und total entspannt zu sein. Aber am Ende sind halt diese Konzepte auch ergonomisch.
Das erinnert mich ein bisschen. Ich hatte ja mal vor Urzeiten ein Guided Dynamic Navigation Fall gehabt, wo dann irgendwie dieser Rosenbohrer auch dann so reinkalibriert wurde, dass man auf dem Bildschirm sehen konnte, wo der im Zahn ist.
Mhm.
Das war schon interessant. Und tatsächlich ist es ja manchmal wirklich so, dass gerade das Trepanieren durch alte Kronen eine Challenge sein kann. Weil es gibt so einen Punkt, gerade bei Eck 10 kann das passieren,
ja,
dass du dann nicht so richtig weißt, wo du bist, gerade wenn die Krone so komplett verändert werden, weil die vielleicht verschachtelt waren. Ja, und genau. Da hast du dann quasi nur das DVT und kannst ungefähr am Anfang dich orientieren, musst probieren, in dieser Achse zu bleiben. Und das ist tatsächlich mit die größte Herausforderung. Da merkst du auch richtig, dass es dann auch manchmal um einen halben Millimeter gibt. Dass man denkt eigentlich, man ist in der richtigen Achse und dann merkt man mit der Sonde, okay, ja. Ein halber Millimeter nach Mesial oder Distal wäre eigentlich der ideale Punkt gewesen. Ja? Ich meine, ich bin immer noch froh, dass ich sehr nah dran war.
Aber da kann ich dir einen Tipp geben. Also das kommt am häufigsten vor bei Eckzähnen und Prämolaren, weil die werden halt oft, wenn sie überkront werden, vom Zahntechniker ideal aufgestellt und standen aber vorher nicht ideal im Zahnbogen. Und wo du dich dran orientieren kannst, leichter ist die Kofferdammklammer, nicht die Krone selbst, sondern die Kofferdammklammer, weil die liegt ja dann am Wurzeldentin an. Und wenn du dir da anguckst, wo sie anliegt, ja, dann ist das so, dass du dann dich da auch sehr gut orientieren kannst. Also die Kofferdammklammer liegt ja relativ tief. Und wenn du dich an der Kofferdammklammer orientierst, kannst du eigentlich nicht perforieren.
Okay. Da muss ich dann mal
weil die ja Weil die ja quasi auf der Wurzel anliegt.
Ja, das Lustige ist, ich habe ja im Frontzahnbereich fast nie eine Kofferdammklammer.
Du musst dann da eine anlegen fürs Trepanieren.
Ja, fürs Trepanieren muss ich es anlegen. Nee, es ist eher so, ich gucke dann im DVT, wo wäre der ideale Zugang und orientiere mich dann an der Krone, weil meistens ist es ja doch, hat man dann irgendwie einen sehr weit inzisalen Punkt, der das ist, weil der irgendwie doch relativ mittig ist. Ja, oder dass ich sage, einen halben Millimeter hinter dem inzisalen Punkt nach Palatinal ist der optimale Zugang und daran orientiere ich mich gern.
Also das definitiv, das machst du ja dann schon sehr gut, weil du das DVT ja auch immer zur Verfügung hast, hoffentlich. Aber das andere ist ja dann die Achse. Also die Achslage zu kontrollieren ist ja dann schwierig. Also der Eintrittspunkt, den zu kennen über das DVT ist wichtig, aber die Achslage kannst du dann in der Kofferdammklammer gut erkennen.
Okay. Das werde ich mal ausprobieren. Ich meine, sonst ist es ja mal so, dass ich die Achsenlage so gemacht, dass ich dann probiert habe, einfach mit einem geraden Instrument zu gucken, was wäre denn der ideale Punkt, dass den Rosenbohrer dann auch so angeliere, wie der ideale Punkt sein sollte.
Ja.
Natürlich könnte man jetzt ketzerisch sagen, der Kofferdamm stört ja eigentlich, nämlich bestimmte Sachen siehst du ja dann nicht, wo die Wurzel lang geht und so weiter. Aber ich glaube, da ist ein bisschen Erfahrung schon drin. Wobei ich mich dann immer dran erinnere an Bertolt Brechts Zitat, Erfahrung heißt gar nichts, man kann auch 20 Jahre lang Mist machen.
Das ist richtig. Ja, und wir haben halt einfach auch zu viel Variation in der Anatomie, sodass man da immer auf Halbachtstellung sein muss. Also man muss sich ja schon bei unserer Arbeit trotz viel Erfahrung immer extrem konzentrieren, weil die Dinge, die du halt da kaputt machst, kannst du nicht wieder gerade richten.
Ja.
Kannst du schon, aber du willst es nicht. Genau. Ja, wir werden uns ja bald sehen, genau um diese Themen auch zu vertiefen. Ne?
Endlich habe ich mal die Chance, mich von dir vermessen zu lassen fürs Mikroskop. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war ja eigentlich einer meiner Wünsche, dass wir sowas mal wieder machen. Und das war dann natürlich dadurch, dass wir ja im groben Teil ein ähnliches Konzept, was Ergonomie angeht, haben, bloß mit dem einen großen Unterschied, dass ich irgendwie trotzdem noch gerne auf 12 Uhr arbeite und du auf 9 Uhr. Und du hast gute Argumente dafür. Ich habe hoffentlich auch Argumente, die dem standhalten.
Auf jeden Fall. Spricht nichts gegen 12 Uhr, doch einiges schon, aber ich sehe das ja mittlerweile ein, dass man auch in 12 Uhr manchmal behandeln muss, wenn man halt entsprechend kurze Unterarme hat, ne?
Ah, okay.
Da geht das dann nicht. Aber das besprechen wir bei der Masterclass, worauf man dann da achten muss. Also ja, wir wollen uns, und du kennst die Schlosspraxis auch noch gar nicht.
Nee, da bin ich ja besonders, ich meine, ich kenne ja ganz viele Videos davon. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr, sehr neugierig, überhaupt die ganzen Räume zu sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und ich bin auch mal gespannt, was ich dann auch vielleicht Neues entdecke.
Genau, das wird sein am 19. September, oder?
Ja.
Und die Anmeldungen sind möglich über dgmikro.de und dann unter Veranstaltungen. Das geht dann, die Anmeldungen gehen dann einfach effizient über die E-Mail-Adresse fortbildungen@siriusendo.de. Aber man sollte schon über die dgmikro-Webseite gehen und sich dann darüber anmelden. Da ist auch ein kleines Programm. Und wir machen das so, dass wir wieder mit einem kleinen Mittagessen anfangen, so um 13 Uhr, dann ein paar Vorträge machen und dann, wenn die Gruppe jetzt relativ kompakt ist, auch doch mehr in Workshops arbeiten. Werden wir dann sehen, aber am Anfang machen wir erstmal Vorstellung unserer beider Konzepte als Vortrag und dann geht es halt wirklich darum, das Ganze praktisch mal zu demonstrieren. Auch die ganzen Wege der Zimmervor- und Nachbereitung sind, glaube ich, auch eine Sache, wo man in der Ergonomie noch sehr viel lernen und verbessern kann. Da hat mich der Javi Herrmann bei unserer Podcast-Veranstaltung auch ein bisschen inspiriert, wie man das noch effizienter machen kann. Der hat ja jetzt ein System entwickelt, wie er Vor- und Nachbereitung in 5 Minuten macht in Zimmern.
Oh, wow.
Ja, ich versuche das jetzt auch so Schritt für Schritt umzusetzen. Da musst du einiges ändern. Aber das geht. Der hatte vorher auch so Rüstzeiten von 20, 25 Minuten. Das haben wir auch. Also ja, vielleicht 15 bis 20. Aber 5 Minuten ist natürlich schon auch eine Ansage.
5 Minuten ist eine extrem krasse Ansage. Das wäre ein absoluter Traum. Ich finde, die sind
bei höherer Qualität.
Bei höherer Qualität. Ich meine, ich
ja, das ist ja, das ist ja immer das Coole, wenn man sich einmal hinsetzt und die Dinge so richtig durchdenkt, dass man sich denkt, okay, welche Dinge laufen nicht so rund, kann ich die Qualität steigern? Dann verlängerst du eigentlich eher die Rüstzeit, aber dann, wenn du outside of the box denkst, dann kommst du auf ein System, wo du das halt so dramatisch verkürzt und die Qualität steigert.
Okay, es wird so laufen, ich komme mit meiner Assistenz an und wir zeigen, wie wir das gerade machen und du sagst mir dann, was ich verbessern kann.
Ja, ich würde sagen, im kollegialen Austausch, ja. Also das, so würde ich, also viele Dinge, die du ja machst, sind ja, nimm mal diese Sache mit dem Heidemann, die wir gerade besprochen haben und so. Da geht's, also wir haben auch bei weitem kein ideales und optimales Konzept. Wir haben halt eins, mit dem wir jetzt auf dem jetzigen Stand super gut arbeiten können. Aber wir hören ja nie auf, das zu verbessern. Also mein Traum ist es ja dann auch noch, den Kopf nach hinten legen zu können bei der Behandlung. Also quasi den Nacken ganz abzustützen.
Dein
das ist ja, das ist der nächste Schritt, den ich machen will. Also dass der Arzt selber in eine halbliegende Position kommt.
Ja, das hast du ja mal einen ganz anderen Podcast schon erwähnt, eher auf einer spaßigen Ebene.
Ja, aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Weil wenn du den Bandscheibendruck senken willst, ja, dann geht das nur über den Weg.
Ja, das sind wir denn bei sehr komplizierten Gaming-Stühlen.
Nicht unbedingt. Aber man braucht halt einen etwas anderen Stuhl, auf dem wir Behandler sitzen und auch eine andere Erreichbarkeit der Pedale. Aber es ist alles lösbar. Deshalb ist auch die Sache mit dem, bring dir nicht bei, mit zu vielen Pedalen zu arbeiten, weil dann verbaust du dir eben die Wege für diese Technik.
Ja, ich sehe schon den Gaming-Stuhl, den man denn so nach hinten fahren kann und das Pedal ist fest da dran installiert.
Das muss fest dran sein, ja klar. Ja, genau. Wenn dann zu viele Pedale am Boden rumfliegen hast, dann funktioniert das nicht.
Ich denke mal, das bekommt man alles hin, wenn man will, die irgendwie zu kombinieren.
Ja, wahrscheinlich. Das ist so. Aber bei dem, je komplizierter man eine Sache dann ausdenkt, muss man auch an die Einfachheit denken.
Ja, das Einfache wird sein, dass die Pedale einfach von meiner Assistenz bedient werden. Jetzt bitte. Also die zusätzlichen Pedale.
Ja, oder du gar keine Pedale mehr brauchst.
Ja, ich meine, bei mir ist es jetzt gerade, ich habe noch den Sandstrahler, der ein Pedal braucht. Natürlich, wenn man irgendwann ein besseres Gerät hat, das man direkt an die Einheit ran machen kann, ist das dann auch wieder weg. Dann kann man das darüber wieder machen. Ist ja am Ende bloß Druckluft, die da irgendwie rauskommen muss.
Ja.
Dann habe ich dann noch das, was dem, ich spreche den mal falsch aus, den Giro-Spiegel, der hat ein Fußpedal, dass ich dann.
Giro. Mit Y.
Ja. Dass ich da immer die Luft an- und ausschalten kann übers Fußpedal. Da habe ich mich lange drüber gegen gesträubt, aber mittlerweile finde ich das sehr, sehr nett. Und dann habe ich ja noch ein Fußpedal für die Anästhesie. Das kann ja bleiben, weil ich werde das ja nicht konstant brauchen. Für den SDA The Wand. Aber es sind schon relativ viele. Also besonders, wenn ich dann noch einen Kolibri habe, das ist ja das nächste.
Ja. Ha. Ja, Wahnsinn. Kannst ja noch froh sein, dass du keinen Laser hast.
Ja, Laser ist ja so ein spezielles Thema. Ich sag mal, ich habe interessanterweise einen Podcast zum Thema eher Licht gehört, dentalen Podcast. Da geht es so ein bisschen um, also von Jess Gugliati, der Protrusive Dental Podcast. Und da ging es darum, dass man vielleicht auch mit bestimmten Stellen den Patienten schon entspannen kann. Also es geht so wie die Rotlichtlampe in die Richtung. Und es fand ich interessant, dass es da anscheinend Konzepte gibt, wo man denn Licht an eine Stelle macht, wo man plant zu anästhesieren und dass dann dadurch der Patient dann schon mal da weniger merkt an der Stelle und die örtliche Betäubung dadurch einfacher ist. Das fand ich ganz interessant.
Ja.
Mich, wenn es natürlich, und das scheint ja auch wirklich sehr einfaches Licht zu sein. Er hat bewusst betont, dass es kein Laser ist. Es ist einfach Licht mit einer gewissen Wellenlänge, das ist halt eine LED. Und wenn es so einfach ist, dann wäre das natürlich eine witzige Sache. Dass man dann eine Polymerisationslampe hat, die auf Knopfdruck die örtliche Betäubung nochmal etwas verbessert.
Ja, interessant. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, so hört das nie auf.
Ja, ich muss
das Schöne, was ich finde, im Übrigen ist bei der DG Mikro, kommen wir nochmal zurück zur Masterclass, die ist für Mitglieder kostenlos.
Ja,
auch diesmal wieder, weil wir eben einen so kleinen Overhead haben, dass wir damit super gut klarkommen. Also Mitglieder zahlen gar nichts für die Masterclass und außer die also für das Catering. Ne, da haben wir eine kleine Tagungspauschale. Und für die Nichtmitglieder sind es 149 Euro, meine ich.
Auch sehr fair.
Auf der Webseite steht das. Und das ist ja wirklich ein Grund, weswegen man einen Verein hat. Dass man halt das Wissen halt so fluktuieren kann, dass so günstig. Ja. Von daher. Es ist schade, dass nicht alle Mitglieder immer kommen zum Masterclass. Dann wäre das aber auch nicht möglich, das so zu machen.
Ich finde, sollten vielleicht auch mal, dadurch, dass wir immer ja nur eine Veranstaltung haben, sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir auch vielleicht irgendein Online-Modul reinsetzen, dass man die Hemmschwelle nochmal geringer hat.
Ach so.
Ja, dass man vielleicht einfach nochmal einfach ein Zoom, irgendein Thema oder ein Austauschpunkt oder vielleicht eher ein Follow-up. Nee, wir machen das so, Thomas. Wir machen einen Follow-up-Termin von der Ergonomie und gucken, was für Ideen konnten die Mitglieder umsetzen und die berichten von ihrer Umsetzung quasi.
Ja, dass wir quasi nochmal eine Fortbildungsnachlese machen von der Masterclass für die Mitglieder per Zoom oder für die Teilnehmer per Zoom.
Das wäre eigentlich eine schöne Idee.
Ja.
Ich bin übrigens auch sehr stolz darauf, dass wir für nächstes Jahr auch schon ein Thema haben.
Richtig. Da kannst du ja mal was dazu sagen, weil du bist ja derjenige, der das initiiert hat.
Ich bin der inoffizielle Fortbildungsreferent der DGMICO.
Genau.
Nee, und zwar, ich habe eine kleine Online-Fortbildung gemacht, wo ich mehr lernen wollte über externe zervikale Resorption. Und hab
die
dabei,
hervorragend war, muss man sagen. Das war wirklich toll.
Ja, ich muss eigentlich mich dazu zwingen, auch noch daran weiter was anzuknöpfen. Da bin ich über das Netzwerk, wie es so schön daran, auf tatsächlich am Ende zwei tschechische Zahnärzte gestoßen, die sich extrem gut damit auskennen. Und einer von denen hat selber auch einen Workshop zu dem Thema externe Resorption oder Resorption allgemein, den er immer einmal im Jahr in Prag macht für einen ganzen Tag. Und dann war natürlich die Idee, dass wir die beiden einladen im Rahmen der DGMICO. Anderthalb Tage haben wir dann, um nochmal über externe Resorption im Allgemeinen zu sprechen und da auch praktisch was zu machen. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Meine erste Idee war ja, dass man vielleicht einfach nach Prag fährt und dort das macht. Aber das natürlich in einem Rahmen von der DGMICO zu machen, ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und das ist der Vidirosek, der hat sogar ist sogar bilingual, kann man ja fast sagen.
Vitek heißt der, ne?
Das weißt du besser als ich.
Vitek Jirusek.
Und das ist natürlich schon mal faszinierend, dass man dann auch jemanden hat, der im Zweifel, falls es dann Unklarheiten gibt, das irgendwie übersetzen kann. Und auch der Radoslav, seinen Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus, der da auch extrem dringend ist in dem Thema. Also das ist ja wirklich... Also es gibt ja, das ist faszinierend, wie tief manchmal Leute in einem bestimmten Thema drinstecken. Und das ist schon Wahnsinn.
Das waren auch die zwei besten Vorträge, würde ich sagen, von dieser Reihe mit vier oder fünf Referenten hattest du. Das war wirklich toll. Und finde ich super, dass man das Thema nochmal vertieft. Weil es ist ja wirklich so, ich glaube, das ist nochmal seltener als das Traumathema. Und die Traumatologie in der Zahnmedizin ist ja auch ein bisschen stiefmütterlich. Und das fand ich wirklich gut, dass man da etwas hat, wie man sie einteilt, was die Tücken sind der Therapie und wie man da aber sicher durchnavigiert. Das fand ich wirklich gut.
Ja, und ich fand auch den pragmatischen Ansatz von den beiden sehr gut. Und tatsächlich ist es auch ein Plädoyer, weil du hattest ja vorhin am Anfang mal angedeutet, dass sich manche nicht an die Chirurgie trauen oder sowas. Und da habe ich gesehen, das ist ein Punkt, da muss ich mich doch nochmal mehr mit der Chirurgie denn manche Sachen kann man nur chirurgisch dann wirklich gut erreichen. Und ich sage, du hast den Vorteil, dass du einen chirurgischen Zahnarzt hast, der im Mikroskop arbeitet und DGMICO-Mitglied ist. Das ist den Vorteil habe ich so nicht. Oder noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann, sodass ich das dann in irgendeiner Form selber mache. Und das ist ja relativ einfache Chirurgie noch. Also bestimmte Schnitttechnik. Und ich war vor kurzem auch auf dem VZZE-Tagung in Hamburg und hat Andreas Philippi einen Vortrag gehalten. Und der hat einen interessanten Satz gesagt. Es ist fast nie eine interne Resorption, es ist eigentlich immer eine externe Resorption. Nicht die internen Resorptionen sind die wirklich seltenen. Das ist auch etwas, was ich in den Überweisungen schon festgestellt habe, dass wenn es eine externe Resorption steht, auf der Überweisung meistens Behandlung interne Resorption.
Und weil die 2D-Bild haben.
Ja, weil die ein 2D-Bild haben. unter anderem. Und natürlich gibt es auch, kann man auch einen zweiten Winkel machen und das dann so ganz klassisch probieren zu erraten, sage ich mal provokant. Aber am Ende wird die Therapie dann oft falsch angesetzt. Mich denken, wenn es eine interne, müssen wir bloß ein Endo machen und dann reicht das. Und dann wird das nicht richtig nachverfolgt. Und da hatte ich jetzt auch schon ein paar Fälle da, wo dann eine Wurzelknallbehandlung gemacht und das, die, das wichtigste Go-To aus der ganzen Sache mit von den 4 Webinaren war ja, dass es anscheinend weniger Rezidive gibt. Ich habe den Fakt noch nicht so richtig nachuntersucht, wenn man den Zahn vitaler hält, also oder eine Pulpotomie macht in irgendeiner Form.
Da kann ich dir aber auch sagen, was der Grund dafür ist.
Okay.
Das ist ja auch ein bisschen ein akademischer Streit, den ich habe mit der neuen Leitlinie Trauma. Es wird ja immer von infektionsbedingten Resorption gesprochen.
Ja.
Ja. Und das finde ich ist nicht wirklich korrekt, weil du hast bei einem Trauma, wenn du einen kariesfreien Zahn hast, hast du nicht automatisch bei einer Pulpanekrose eine Infektion in der Pulpa. Und du kannst dann die externe zervikale Resorption bekommen, ohne dass ein Infekt in der Pulpa ist. Und das war in Corona-Zeiten, da wurde das der Gabriel Kastel, genau, mit dem habe ich das diskutiert bei der DGET-Tagung, die in Berlin gewesen ist, diese Corona-Tagung.
Ja,
kannst du dich vielleicht erinnern, da warst du doch vielleicht auch mit dabei.
Da war ich garantiert dabei.
Da hat er ja einen Vortrag gehalten über die neue Leitlinie. Und das finde ich nicht gut, dass man das so nennt. Also der Begriff ist ja so reingeschrieben worden, infektionsbedingte Resorption. Weil ich nicht glaube, dass dem so ist. Was ich aber glaube, ist, dass wenn du eine Nekrose hast, dass der Körper versucht, das nekrotische Gewebe aufzulösen. Und das kann er nur mit vitalen Prozessen. Und wenn deine Wurzelhaut abgestorben ist, weil sie so stark gequetscht wurde, dass sie sich nicht regenerieren kann, dann ist das ja der Initialgeber einer externen zervikalen Resorption. Ja? Und wenn zusätzlich eine devitale Pulpa im Inneren des Zahnes ist, dann gibt es ja keine Zell-zu-Zell-Kommunikation vom Internen zum Externen, die sagt, hier ist jetzt die Pulpa, da ist die Schranke. Und du siehst ja auch diesen Protective Shield bei den externen zervikalen Resorptionen, die Pulpa macht. Mhm. Das ist ja kein Schild, den sie baut, sondern das ist der Rest des Dentins, wo die externe Resorption sagt, ach, da ist ja die Pulpa, deshalb mache ich hier nicht weiter. Mhm. Das ist ja das, was stehen bleibt, was dann wie so eine Röhre aussieht. Und das zeigt dir ja eben, dass die vitale Pulpa in der Lage ist, genau das zu tun. Und das ist einfach eine Zell-zu-Zell-Kommunikation.
Ich glaube, der Hintergrund für den Begriff, den du sagst, ist ja, glaube ich, der Fakt, dass wenn man eine Wurzelknallbehandlung denn da noch macht, dass das dann aufhört und dann relativ stabil noch bleiben kann, dass es eher so aus dem Therapeutischen abgeleitet ist.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Du hast einmal die externe Resorption bei der vitalen Pulpa.
Ja.
Und dann ist es so, dass wenn du nur die Initialzündung entfernst, also die Zellen, die externe Resorption machen, die Blutgefäße, dass die vitale Pulpa dann dafür sorgt, dass es weniger Rezidive gibt. Ja. Weil du hast ja Odontoblastenfortsätze bei einer vitalen Pulpa, die in das Dentin hineingehen. Und deshalb ist das ja eine ganz andere die Zell-zu-Zell-Kommunikation findet ja dann schon im Dentin statt, weil da ja die Fortsätze der Odontoblasten sind.
Ja? Ich wollte jetzt auf die Infektions...
Und jetzt aber das andere, wenn du devitale Verhältnisse hast, dann ist das Restgewebe, egal ob es infiziert ist, das ist besonders schlecht, oder auch nur nekrotisch, das ist auch schlecht. Dafür verantwortlich, dass das Feuer immer wieder entfacht. Und dann ist eine Wurzelkanalbehandlung in solchen Fällen, wirkt dann wiederum protektiv gegenüber den Rezidiven. Also in bestimmten Fällen kann die Pulpa protektiv wirken, in bestimmten Fällen wirkt die Wurzelkanalbehandlung protektiv, wenn ein nekrotisches oder infiziertes Gewebe drin ist. Ja?
Und ich glaube, weil in den Fällen, die du gerade beschrieben hast, die Wurzelkanalbehandlung wirkt, hat man das denn Infektionsresorption genannt.
Genau. Aber dabei ist es nur eine Beseitigung der Nekrose. Weil das nekrotische Gewebe ist ja im Körper, löst ja auch eine Zell-zu-Zell-Kommunikation aus, resorbier mich entzündlich. Also wenn du einen so starken Sturz hast, dass du tote Zellen im Inneren eines Muskels produzierst, ja, oder subkutan, Da sind ja keine Bakterien. Du löst aber eine Entzündung aus, die das wieder resorbiert. Und nach der Resorption findet dann eine Regeneration oder eine Reparation statt, je nachdem, wo du bist. Ja? Und das ist ja der Punkt, dass wenn ein akutes Trauma bei einem Zahn ist und der Zahn wird dadurch devital und die Wurzelhaut ist auch devital, dass dann die Resorption viel wahrscheinlicher wirkt, weil ja dann noch zusätzlich ein Magnet entsteht, für die Zellen ins Innere der Pulpa vorzudringen, um dort das nekrotische Gewebe aufzuhöhlen.
Ich bin gespannt.
Und da spielen Bakterien keine Rolle.
Okay, sehr spannend.
Deshalb bin ich da so ein bisschen sehr, poche ich da sehr auf den Begriff. Ich werde mit dem Gabriel Kastel das noch weiter diskutieren, weil das muss weg. Weil das wissen wir ja aus der Traumatologie auch, dass eben eine devitale Pulpa braucht ja nicht unbedingt bei intakter Wurzelhaut eine Wurzelkanalbehandlung posttraumatisch.
Ja, das sind ja dann diese, das ist übrigens spannend, das sind ja die TAPS, der Transient Apical Breakdown. Das ist ja etwas, da würde ich am liebsten auch fast eine Webinarreihe irgendwie suchen.
Mhm.
Weil das ist ja eins, gerade in der Traumatologie, manchmal ist es ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist es ja so, da heißt es dann, wir hatten da ein Trauma, das ist jetzt schon 3 Monate her, der Zahn ist jetzt einfach nur ein bisschen dunkel. Und was machen wir denn jetzt mit dem? Und im Prinzip ist so, Diagnostik, der reagiert nicht auf Kälte. Und es ist so, dass das DVT auch unauffällig ist.
Mhm.
Ja. Natürlich kann man dann manchmal so ein bisschen, verfällt man in diesen Duktus, deutet man da jetzt apikal eine Aufhellung oder nicht? Aber ich würde sagen, manchmal ist, glaube ich, der Nervausgang noch so groß, dass man das missinterpretieren kann.
Ja.
Und das dann, finde ich das immer sehr spannend, denn es gibt ja anscheinend Fälle, wo dann auch der Kältetest irgendwann wieder positiv wird und die Verfärbung anscheinend sogar zurückgeht. Plus selber habe ich sowas noch nicht verfolgen können.
Ja, also die Verfärbung liegt ja jetzt hat ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun, ob der Zahn devital geworden ist.
Was ist ja dann manchmal der Grund, warum die Patienten kommen.
Ja, das ist richtig. Aber die Verfärbung nach dem Trauma muss auch noch nicht mal ein Hämatom sein. Die Verfärbung kann auch dadurch kommen, dass das intratubuläre Dentin sich schneller bildet und damit das Dentin halt eine dunklere Farbe hat, also die Farbe eines alten Menschen, ein altes Dentin bekommt, ne? Also gelblicher und bräunlicher wird. Das ist ja eben durch das intratubuläre Dentin passiert das ja. Und das siehst du ja dann röntgenologisch, also wenn eine Pulpa posttraumatisch obliteriert, dann ist das ja ein röntgenologisches Zeichen, dass sie vital gewesen ist. Auch wenn der Zahn nicht mehr auf Kältereiz reagiert, haben wir in solchen Fällen dann oft über die Jahre auf einmal einen obliterierten Wurzelkanal und der hat nach dem Trauma nie mehr auf Kältereiz reagiert. Deshalb ist das schon so, dass man in diesen Fällen, also wenn man denn abwarten kann, dann sollte man das auch tun und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man regelmäßig nachkontrolliert. Und ob man ein internes Bleichen machen kann, ohne eine Wurzelkanalbehandlung durchzuführen, ich denke, dass man das schon wagen kann.
Lustigerweise, ich habe da mal vom australischen Zahnarzt Fälle dazu gesehen, dass er intern gebleicht hat bei stark operierten Zähnen, die dann quasi das einfach, als hätte der eine Wurzelkanalbehandlung behandelt hat, dann auch apikal nach apikal abgedichtet, ein Gläschen Merzement war das in dem Fall, und dann einfach intern aufgehellt und das Ergebnis erreicht. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, also.
Bloß bei den jungen Patienten wird das, glaube ich, nicht so funktionieren, weil da der Kanal noch deutlich größer ist und.
Definitiv muss das so sein, dass du eine Obliteration hast. Das ist klar. Aber wenn die so ganz jung sind, dann ist das so, ja klar, wenn das so richtig rötlich ist und ein Hämatom ist, das kann dann schon wirklich sehr ätzend aussehen und dann sollte man das vielleicht im gleichen Atemzug machen. Ja.
Also mit der Wurzelkanalbehandlung, meinst du? Mit der Wurzelkanalbehandlung oder was?
Ja, genau. Wenn es ästhetisch, weil mit einem Venier kriegst du es nicht abgedeckt, mit einer Krone ist es Schwachsinn, das zu machen. Und da wäre aber das Thema, wenn es eine sehr weite Pulpa noch ist, dass man das über eine Pulpotomie macht. Also das wäre wieder dein Thema, ne? Das heißt, dass du dann schon eine Pulpotomie eher machst, weil du dann das Bleichmittel so tief einsetzen musst, dass du dann das auch bis zum Zahnhals auch gebleicht bekommst.
Aber da sind wir dann auch schon bei Pulpotomien, die wirklich sehr, sehr tief sind, wo man sich dann fragen kann, ist es wirklich einen wesentlichen Benefit zur Wurzelkanalbehandlung? Das ist ja ein Argument, was ich sonst selten mache.
Ja,
aber das ist ja so, wenn wir dann zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, plakativ 10 mm Wurzel haben und 5 davon sind jetzt pulpotomiert und 5 dann denke ich mir manchmal auch so, man muss ja auch wirklich mal an die armen Kolleginnen und Kollegen da draußen denken, die keine Ahnung von Pulpotomie haben. Die sagen dann wirklich dann irgendwann, da wurde eine Wurzelknallbehandlung angefangen.
Also wenn man sich das jetzt von den Zeiträumen her anguckt, ich musste jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenken, ob ich so einen Fall schon mal hatte, hatte ich nicht. Aber Fälle, wo ich internes Bleichen gemacht habe und keine Wurzelkanalbehandlung gemacht habe, ja, und das funktioniert. Also ich hatte bisher keine Fälle, die dann aufgrund dessen eine endodontische Therapie benötigt haben und die sind dann auch wieder schön hell geworden. Der Punkt ist ja der, wenn das Wurzelwachstum abgeschlossen ist, also die Apexogenese da ist, dann hat man da kaum Vorteile. Also dann die Endo machen und um den Zweck des Bleichens ja, dann erfüllen zu können. Weil die Alternative, den Zahn abzuschleifen und zu überkronen, die ist halt, das ist biologisch schlechter. Ja, definitiv. Von daher. Und dann ist man ja in dem Bereich, auch bei Mädchen, schon, also das Wurzelwachstum ist abgeschlossen vor der Pubertät in der Regel. Deshalb ist das eigentlich nie so das Thema, dass das jetzt irgendwie dringend gemacht werden muss, wenn das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen ist. Da sind die ja eigentlich noch relativ, da kann man die Wurzel auch noch weiter wachsen lassen und die Verfärbung in Kauf nehmen.
Ja, ist,
wenn
jetzt
eine, vital geblieben ist.
Ist immer eine Einzelentscheidung, was gerade wichtiger ist. Mm. Ja.
Ja, ja.
Aber es ist ein schönes SRF-Thema immer.
Ja, das
übrigens,
ist wahr.
Thomas, ja. Ich hatte ja tatsächlich Redent Nova vorgeschlagen, ein ganz triviales Instrument zu entwickeln, also einfach mit einem 3D-Drucker, dass ich dann vorher testen kann, ob die 2-0er-Pfeile reinpassen wird in meine Trepanation oder schon die 3-0er. Ist wie eine PA-Sonde.
Das ist sehr gut.
Ja,
so ein Gauge. So ein Gauge.
Ja, so ein Gauge. Ja. Das musst du vielleicht nochmal anbringen.
Das ist gut.
Ja. Denn ich habe jetzt festgestellt, dass 1,5 passt immer.
Ja, nee, bei unteren Frontzähnen ist das.
Ja, okay. Nee, ich sag mal so, im Zweifel ist in meinem Arsenal die 1,5er drin. Ja? Ob ich wirklich damit komplett runterkomme, das hängt von vielen Sachen ab. Ja. Aber ich tue mich denn schwer, gerade bei Frontzähnen, ja, denn gerade die Jugendlichen, die wir gerade beschrieben haben, die haben ja eine sehr breite Trepanationsöffnung teilweise. Das ist dann manchmal so, da muss ich manchmal noch ein bisschen optimieren, damit die 2-0er wirklich reinpasst. Und manchmal ist es so, dass man so nah an der 3-0er ist.
Ja, das wäre cool. Das ist eine gute Idee. Eigentlich müsste es so ein Konus sein mit Farbringen, den du versenkst, wie so eine dicke PA-Sonde, vielleicht. So wie für die Zahnzwischenraumbürsten, das ist ja auch manchmal.
Ja, genau, da gibt es ja sowas. Es gibt ja auch sowas für.
Solche Gager.
Und es kann ja wirklich 3D gedruckt sein, mehrfarbig. Und dann, wenn klar ist, dass du dann, sag ich mal, nichts Gelbes mehr siehst, dann passt auf jeden Fall das. Die 2-0er.
Das ist eine clevere Idee. Das ist wirklich.
Und ich glaube, es gerade für Anfänger ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass es auch was Einfaches ist. Aber mit 3D-Druck kennt sich ja Redent Nova aus.
Stimmt. Also das ist cool. Das ist gut. Ja, alles das, was halt im Vorfeld dir schon dann dich so anleitet, was nimmst du denn dann jetzt? Weil die Auswahl der Pfeile ist ja schon entscheidend. Und ich habe das bisher immer am DVT gemacht, an den apikalen Durchmessern des Zahnes und an der Krümmung. Aber habe mich oft geärgert, dass ich dann oben erweitern musste.
Ja.
Ja. Und das ist halt schon, also wenn du den Platz hast, dann ist es natürlich schon viel besser, wenn du die 2-0er nehmen kannst, statt der 1-5er.
Nee, ich sage, es kommt ja auch immer trotzdem an, auch bei unteren Molaren, distaler Kanal, da kommt es ja sehr darauf an, war der jetzt vorbehandelt oder nicht. Da kannst du ja teilweise auch teilweise eine 3-0er drin versenken. Aber du willst halt auch nicht die Situation haben, dass du dann am Ende 3 Pfeilen aufgemacht hast für den Patienten. Und dann
klar, weil das ist ja genau das Charmante an der SAF ist, dass sie sich selbst adjustieren kann, aber im koronalen Bereich, wo sie kein Netz hat, kann sie das nicht. Wird sie auch nie können, weil dann wäre die halt nicht steif genug, um sie halt nach vorne zu schieben. Und das ist halt, da braucht man Gauging. Das ist super. Ja, das werde ich mal beim nächsten Gespräch, der Zef-Schreiber hat mich vor 2-3 Tagen wegen was anderem angeschrieben. Werde ich mal reinbringen. Aber jetzt haben wir schon die Schallgrenze erreicht, lieber Georg. Wir sind schon über eine Stunde.
Ja, das Mittagessen ist gleich.
Ja, bei uns auch. Und wir haben ja vorher auch schon ganz viele andere Themen besprochen. Ich freue mich auf den 19. Du müsstest noch gucken, du das haben wir noch gar nicht gesagt, man kann im Schloss übernachten.
Mhm.
Ja? Also diejenigen, die quasi dann beim Abendessen mit dabei sein wollen, das machen wir in der Nähe des Schlosses. Und es gibt halt 10 Doppelzimmer dort. Du wirst da ja wahrscheinlich übernachten, nehme ich mal an.
Ja, ich muss da gleich mal schreiben.
Und das ist auch auf der DGMIKO-Webseite. Geh da mal drauf, dgmiko.de. Und dann auch Veranstaltungen. Da müsste das auch beschrieben sein, wo man sich dann anmeldet, wenn man übernachten möchte. Und es wäre jetzt, fällt mir gerade so ein, es wäre auch möglich, diejenigen, die von weiter anreisen, dass man wie so eine Hospitation leiht, an dem Vormittag bei uns bucht. Das wäre eigentlich möglich, weil wir fangen ja offiziell um 13 Uhr an. Und man könnte jetzt hingehen und sagen, diejenigen, die halt schon am Donnerstagabend kommen, die können dann von 8 bis 12, können dann halt noch quasi Hospitation light buchen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, sollte man eigentlich mal machen.
Ja.
Weil es ja dann da ist, ich hab ja keine Fahrt. Muss ja nirgendwo hinfahren. Kann ja dann vormittags noch 2, 3 Patienten behandeln. Machen wir noch irgendeinen schönen Trauma-SHF-Fall.
Wenn du es so klar planen kannst, geht das natürlich.
Vielleicht schon, ja. Ich denke, da kann man was machen.
Ja, also tatsächlich, ich finde es ja schwierig. Ich meine, okay, sag mal, an so einem Tag, wenn es ein Freitag ist, ist es einfacher, glaube ich, wenn man da sonst zum Beispiel nicht behandelt, dann zu sagen, okay, wenn bei dem Fall, dann buchen wir den direkt da rein. Aber ansonsten ist es ja so, bei dir, du hast ja meistens immer extra Hospitationstage, aber wenn die jetzt einen regulären Termin im Tagesgeschicht buchen würden,
dann ist
es schwierig, da irgendwas
zu... Das ist so. Also wenn ich freitags behandle, dann nur, weil es eine Hospitation ist und dann hat das den Zweck der Fortbildung und dann werden die Lernziele abgefragt und dann wird das einbestellt. Ja, das geht dann immer ganz gut. Ja, super.
Wie viele Hospitanten hattest du eigentlich dann schon in deiner Karriere?
Also ein paar hundert.
Hast du kein Gästebuch eingeführt?
Ja, müssten wir eigentlich jetzt mal so machen. Im Schloss, so ein schönes, altes, gebundenes Buch, wo man sich dann einträgt. Eigentlich würde ich gerne, weil mit den meisten mache ich ja dann so Gruppenbilder, eigentlich würde ich gerne so in der Treppe hoch zum Auditorium, würde ich gerne so eine Galerie machen von Fotos, wer alles schon da war. Das könnte man dann so einführen. Aber ich hätte auch Lust, irgendwie so einen Tag der Hospitanten, also einen Alumni-Tag zu machen, wo man alle mal anschreibt, die schon mal da waren und dann halt einfach so eine Veranstaltung macht, wo man sich dann auch gegenseitig begegnen kann, weil die Leute, die zum Hospitieren da waren, die verbindet natürlich auch sehr viel, weil die das eine oder andere ja dann implementiert haben und sehr viele Hospitanten kommen ja mehr als einmal. Das ist ja dann auch nochmal das. Also,
das finde ich auch was.
Würde sagen, jeder Zweite kommt mehr als einmal. Das ist so. Aber es sind ein paar hundert.
Sehr schön. So, ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal hier offiziell Schluss.
Das machen wir.
Ja. Also ich freue mich auf den Tag der Mikroskope und den Ergometag.
Am 19. September 2025.
Ich werde wahrscheinlich viele Sachen aus der Praxis mitbringen müssen.
Mach das.
Also, mach's gut.
Bis dann.